ARD. Frühjahr 2025. Ich sitze im Wartezimmer beim Hautarzt. Es ist viel los in der Sprechstunde, also habe ich Zeit, ein wenig durch mein Handy zu scrollen. Da stoße ich auf eine Nachrichtenmeldung und die hat auch mit Medizin zu tun. Es geht um eine 27-jährige Französin, die bei sich eine Reihe von Symptomen festgestellt hat. Nächtliche Schweißausbrüche und Gewichtsverlust zum Beispiel. Marley Garnreiter, so heißt die Französin, hat diese Symptome in ChatGPT eingegeben und zur Antwort bekommen, dass es sich um Blutkrebs handeln könnte. Eine Diagnose, die sie zunächst ignoriert hat. Sie schob die Symptome eher auf Angstzustände und die Trauer um ihren Vater, der kurz zuvor verstorben war. Doch als sie sich mit den Monaten zunehmend müder gefühlt und Druck auf der Brust gespürt hat, da ist sie zum Arzt gegangen. Und der hat die Diagnose von ChatGPT bestätigt. Blutkrebs. Sind wir inzwischen soweit? Erkennen KI-Algorithmen Krankheiten genauso gut wie Fachleute oder sogar besser? Und wenn ja, was bedeutet das für unsere Gesundheitsversorgung? Werden Krankheiten früher diagnostiziert? Werden wir besser behandelt? Werden wir womöglich auch weniger Zeit in Wartezimmern verbringen? Darüber will ich mehr herausfinden. Ich bin Oliver Buschek.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Schon lange vor ChatGPT und Konsorten gab es ja immer wieder diese Meldungen. Eine KI erkennt auf Röntgenaufnahmen Blutkrebs oder Hautkrebs zuverlässiger als menschliche Experten. Seit mindestens 10 Jahren hört man davon, wie sensationell die diagnostischen Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz angeblich sind. Diese Meldungen gibt es schon so lange, dass ich mich frage, wenn das so gut funktioniert, müsste KI in Arztpraxen und Kliniken dann nicht längst Alltag sein? Also wende ich mich an eines der größten und modernsten Krankenhäuser des Landes, das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort verweist man mich an Professor Frederik Klauschen, den Leiter des Instituts für Pathologie. Moment, Pathologie? Frage ich mich kurz. Arbeiten da nicht die Leichen begutachten, so wie Professor Börner aus dem Tatort?
Wir sind eben nicht die Pathologen, die am Tatort dabei sind. Das sind eigentlich auch gar keine Pathologen, das sind Rechtsmediziner. Der Pathologe in Deutschland beschäftigt sich damit, Diagnosen zu stellen, an Gewebeproben im Wesentlichen, aber teilweise auch an Flüssigproben, um Diagnosen zu finden, Diagnosen zu stellen, die dann unmittelbar dem behandelnden Arzt dabei helfen, die richtige Therapie zu finden.
Okay, Missverständnis geklärt. Hier in der Pathologie werden täglich etwa 2000 sogenannte Schnitte untersucht. Das sind hauchdünne Gewebeproben, die man mit einer sogenannten Biopsie den Körpern der Patienten entnommen und dann auf Objektträgern fixiert hat, also auf diesen kleinen Glasplättchen, die wir alle schon mal im Chemieunterricht gesehen haben.
Es geht hauptsächlich um Krebs. Ja, Frage, ist ein Tumor, der gefunden wird, ein bösartiger oder ein gutartiger Tumor? Das ist sicher so 2/3 unserer Arbeit. Aber es geht auch um andere Erkrankungen, entzündliche Veränderungen, Infektionskrankheiten. Das ganze Spektrum eigentlich, was Sie in der Medizin finden, das sehen wir hier auch.
Hallo.
Hallo.
Das Pathologische Institut ist ein Bau aus dem Jahr 1930 mit dunklen Fluren und hohen Decken. Und prinzipiell hat sich an der Arbeit hier in den letzten 95 Jahren gar nicht so viel verändert. Außer, dass zum Beispiel die Mikroskope besser geworden sind, unter denen die Gewebeproben begutachtet werden. Doch Frederik Klauschen führt mich in einen Raum, in dem quasi die Zukunft der Pathologie zu sehen ist. Hier arbeitet eine Kollegin an 5 identischen Maschinen, jede ungefähr so groß wie eine Mikrowelle. An der Vorderseite ist ein Monitor, darunter eine Art Karussell, wie meine Generation es noch von Diaprojektoren kennt. Da kann man die kleinen Objektträger einlegen, und zwar um sie einzuscannen, rasend schnell.
Und der kann jetzt eben 450 Schnitte aufnehmen, ja, und braucht dann wie lange?
So ungefähr 1 Stunde pro Weg. Würde ich sagen.
450 Gewebeproben in 1 Stunde digitalisieren. Das bedeutet, sie der KI zugänglich zu machen. Denn ein Algorithmus kann ja schlecht durchs Mikroskop schauen. Hier haben wir also das Nadelöhr, durch das Kamel namens KI-Revolution durch muss. Die Daten überhaupt in den Computer hineinzukriegen.
So ein typisches Bild umfasst etwa 100.000 mal 100.000 Pixel, also deutlich größer als das, was man in der Radiologie oder auch in der Fotografie sieht. Das heißt, da brauchen Sie enorme Speicherressourcen, Sie brauchen leistungsfähige Netzwerke und Computer und eben auch digitale Scanner.
Aber all das wird gerade angeschafft und es wird nicht mehr lange dauern, bis die KI standardmäßig dabei hilft, Gewebeproben zu begutachten. Bisher tut sie das hier in der Pathologie nur in Einzelfällen. Und was sie dann leistet, zeigt mir Friedrich Klauschen in seinem Büro. Auf einem großen Flatscreen erscheint ein Bild, das man auf den ersten Blick für abstrakte Kunst halten könnte oder auch für eine Art Landkarte. Es ist eine gewaltig vergrößerte Aufnahme einer Gewebeprobe, auf der der Algorithmus verschiedene Bereiche farblich markiert hat.
Mit der KI können Sie jetzt das quasi einfärben, ja, indem Sie die KI so trainieren, dass die KI alle verschiedenen Zelltypen, die in diesem Schnitt enthalten sind, erkennt, ja, und Ihnen dann ein Bild davon macht, also ein Vielfarbenbild, was Ihnen jetzt genau erlaubt, einmal schnell zum Beispiel die Krebszellen zu identifizieren, aber eben auch zusätzlich im Gewebe enthaltene Zellen wie Zellen des Immunsystems oder des Bindegewebes oder Blutgefäße genau zu erkennen und damit auch zu quantifizieren.
Friedrich Klauschen und sein Team haben in den vergangenen Jahren schon viel mit KI herumexperimentiert. Herausgefunden haben sie zum Beispiel, wie KI dabei helfen kann, Krebstumore in den Nasennebenhöhlen besser zu erkennen oder auch, wie sich mit ihr der Ursprung von Metastasen besser feststellen lässt. Nun soll also KI quasi Teil des Teams werden, ein zusätzlicher Mitarbeiter sozusagen. Nicht, weil sie alles besser kann als Pathologen aus Fleisch und Blut, sondern weil auch noch so gute Mediziner nicht perfekt sind.
Natürlich passieren überall Fehler und es werden auch immer wieder Dinge übersehen. Ja, das passiert ja überall, das mit einer sehr, sehr geringen Rate, aber es passiert. Und da kann die KI helfen als eine Art Zweitmeinung, die jeden Schnitt, der vom Pathologen gesehen wird, auch nochmal prozessiert und dann dem Pathologen Hinweise in Form zum Beispiel einer Visualisierung geben kann, wo man noch mal genauer hinschauen sollte.
Mein Fazit nach dem Besuch bei Professor Klauschen: Es geht in der Medizin vielleicht nicht ganz so schnell mit der KI-Revolution, wie man das nach den Sensationsmeldungen der letzten 10 Jahre hätte erwarten können. Aber die Revolution kommt. KI wird in Zukunft immer öfter daran beteiligt sein, Krankheiten festzustellen und natürlich dabei dann die passenden Medikamente zu finden. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Wie verändert das die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten, wenn KI plötzlich ein Wörtchen mitredet? Und wie sehr kann man sich auf Algorithmen verlassen?
Das ist ein 68-jähriger Herr in der Notaufnahme, der gestürzt ist auf die Hüfte, also auf das Becken.
Um mehr darüber zu erfahren, sitze ich ein paar Tage später bei Dr. Boy Hoppe. Auch er arbeitet am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität. Allerdings in einem Fachgebiet, in dem man mit KI schon deutlich weiter ist. Hoppe ist nämlich Facharzt für Radiologie. Radiologen, das sind ja diejenigen, die mit sogenannten bildgebenden Verfahren in unsere Körper hineinschauen, um zu gucken, was da nicht stimmt. Mit Röntgenstrahlen, Magnetresonanztomographie oder Computertomographie zum Beispiel. Damit ich einen Eindruck bekomme, wie KI hier eingesetzt wird, zeigt mir Dr. Hoppe an seinem PC eine Röntgenaufnahme, das Bild des Beckens eines 68-jährigen Mannes nach einem Sturz. Und der Radiologe muss nun entscheiden, hat der Mann sich etwas gebrochen?
Also wir schauen uns hier das Röntgenbild jetzt mal an und gucken uns die rechte Hüfte an. Hier sind ein paar Verkalkungen, degenerative Veränderungen, aber hier sehen wir erstmal keine Fraktur. In der zweiten Ebene, das sieht auch gut aus.
Also kein Bruch, sagt Facharzt Boy Hoppe. Dann drückt er auf eine Taste, um zu erfahren, was die KI darüber denkt. Denkt in fetten Anführungszeichen natürlich. Es erscheint ein Pop-up-Window und darin der Text No Fracture Detected.
Unsere KI-Auswertung hat hier auch keine Fraktur gefunden.
Dass der Arzt sich erst seine eigene Meinung bildet und danach die Einschätzung der KI abfragt, das ist ganz wichtig, sagt Hoppe.
Man sieht einfach in Studien auch, dass es einen sogenannten Automation Bias gibt, also einen quasi Automatisierungsfehler. Wenn Sie immer das KI-Ergebnis kriegen, dann verlassen Sie sich quasi einfach zu schnell und gehen dem einfach mit. Wenn die KI sagt, keine Fraktur, dann sagen Sie, das passt schon. Und wenn die sagt, eine Fraktur, dann sagen Sie auch schon, das passt schon.
Da beugt sich der Fachmann also der Autorität der KI, was kein Problem wäre, wenn die KI immer recht hätte. Aber tut sie das? Wie groß ist die Gefahr, dass Ärztinnen und Ärzte einer Fehldiagnose vertrauen?
Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Frage, wie gut funktioniert die KI jetzt wirklich in ihrem Anwendungsfall auf ihren Daten. Aber ich würde sagen, das sind jetzt Produkte, und die wir einsetzen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Hersteller, die so über der 90-95% Marke liegen.
Also in 90-95% der Fälle kann die KI zum Beispiel ein Röntgenbild zuverlässig interpretieren. Die Fehler, die sie macht, werden hier in der Radiologie dadurch aufgefangen, dass sich der Facharzt zuerst eine eigene Meinung bildet, bevor er die KI zuschaltet. Aber wozu braucht er die KI dann überhaupt?
Ich denke schon, dass es gerade subtilere Befunde gibt oder auch manchmal einfach Dinge, wo es vielleicht, man nennt es sogenannte Happy Eyes, Phänomen, dass man was schon gefunden hat und denkt, ja, das war der gesamte Befund, und dann ist vielleicht nicht nur der kleine Finger gebrochen, sondern auch noch der Daumen oder so.
Also selbst hypererfahrene Fachärzte oder Ärztinnen werden von der KI mitunter auf Auffälligkeiten gestoßen, die sie sonst übersehen hätten. Und dann gibt es ja noch die Situationen, in denen gar kein hypererfahrener Facharzt anwesend ist und man trotzdem gerne wüsste, was los ist.
Gerade vielleicht auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder auch im Nachtdienst gibt es ja immer Settings, wo man vielleicht diskrete Befunde nicht so gut sieht, wo die KI dann unterstützen kann.
Diskrete Befunde, das ist so ein typischer medizinischer Fachausdruck. Gemeint ist hier nicht diskret im Sinne von verschwiegen, sondern im Sinne von unauffällig, kaum zu sehen.
Wir haben aktuell so um die 3-4% Frakturen in dem Setting, die vielleicht im initialen Begutachtung nicht gesehen wurden. Das beinhaltet aber natürlich auch alle Assistentinnen und Assistenten, die noch keine Fachärzte und Fachärzte sind. Und jeder Befund wird auf jeden Fall von einem Facharzt oder Fachärzte noch gesehen, wenn die Assistenzärzte das machen. Aber eben das ist so ein Setting, wo wir dann uns das anschauen, was ist wirklich ein Mehrwert von KI, den wir zum Beispiel sehen.
Boy Hoppe kann aus seinen Daten also nicht herauslesen, wie viel besser sein Institut arbeitet, seit dort KI im Einsatz ist. Dabei ist das ja die spannende Frage. Ist KI wirklich so ein großer Gewinn für die Gesundheitsversorgung, dass all der Aufwand gerechtfertigt ist? Die Scanner, Datenspeicher, die schnellen Leitungen, teure Software? Wo macht künstliche Intelligenz wirklich einen Unterschied für unsere Gesundheit?
Bei dem Projekt geht es darum, das Alter von Schlaganfällen genau zu bestimmen, weil das Alter von Schlaganfällen sehr wichtig ist, um die Behandlung zu optimieren.
Das ist Daniel Rückert. Er ist Professor für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen an der Technischen Universität München. Er sucht mit seinem Team nach neuen Wegen, wie die Medizin von KI profitieren kann. Und da ist er zum Beispiel auf die Sache mit den Schlaganfällen gestoßen. Wenn Patientinnen oder Patienten nach so einem Anfall in eine Klinik eingeliefert werden, dann ist oft unklar, wann genau der Anfall passiert ist, weil er sich zum Beispiel im Schlaf ereignet hat. Dabei hängt die richtige Behandlung auch davon ab, wie lange der Schlaganfall schon her ist. Mithilfe von KI lässt sich nun genau das herausfinden.
Wir haben Daten genommen, wo wir wussten, wo genau bekannt war, wie alt der Schlaganfall war, zum Beispiel in Stunden oder in Minuten. Und mit diesen Daten haben wir dann die KI trainiert, um ein Modell zu entwickeln, was aus den recht subtilen Signalen in diesen CT-Bildern das Alter des Schlaganfalls bestimmen kann, was zum Beispiel für Menschen oft sehr, sehr schwierig ist.
Mit der KI klappt das sehr gut, sagt Daniel Rückert. Womöglich wird das von ihm entwickelte Verfahren über kurz oder lang Standard sein in der Versorgung von Schlaganfallpatienten. Womöglich wird es Leben retten. Der kleine Haken an der Sache ist nur, woran die Software nun genau erkennt, wie alt ein Schlaganfall ist, das verrät sie nicht.
Da haben wir eine Blackbox, da würde ich aber vielleicht auch argumentieren, dass der Mensch in gewisser Weise auch eine Blackbox ist. Wenn Sie sich mal angucken, wie in diesem Bereich zum Beispiel Radiologen ausgebildet werden, dann ist es oft so, dass der Radiologe den Studenten sagt, hier sind Beispiele, das ist zum Beispiel ein Schlaganfall, der älter ist, jünger ist. Man lernt auch da von Beispielen.
Also, auch wenn uns Verfahren der künstlichen Intelligenz vielleicht ein wenig unheimlich erscheinen, im Grunde hat man sich in der Medizin schon immer auf Erfahrungswerte verlassen, ohne die Zusammenhänge dahinter ganz genau zu durchdringen. Auch bei vielen Medikamenten wissen wir nur, dass sie wirken, aber nicht genau wie. KI mag gewöhnungsbedürftig sein, aber wenn sie unserer Gesundheit dient, gewöhnen wir uns vielleicht ganz schnell an sie. Und während ich darüber nachdenke, schießt mir ein Gedanke durch den Kopf. Kann KI vielleicht auch meiner Gesundheit dienen? Ganz am Anfang habe ich ja davon erzählt, wie ich beim Hautarzt im Wartezimmer von dieser Französin gelesen habe, deren Blutkrebs zuerst von ChatGPT diagnostiziert wurde. Wenn man sich im Internet umschaut, dann findet man ganz viele Geschichten dieser Art, von Menschen, denen KI-Chatbots geholfen haben, Krankheiten zu diagnostizieren. Warum also, denke ich mir, probiere ich das nicht auch? Denn der Grund für meinen Besuch beim Hautarzt war ein Ausschlag, der mich schon länger beschäftigt und der mit den Jahren lästiger geworden ist. Von Ärzten und Ärztinnen habe ich da immer nur knappe Erklärungen und ein Rezept für Kortisonsalbe bekommen, die aber auch bloß vorübergehend geholfen hat. So war es dann auch bei meinem letzten Besuch. Aber vielleicht, denke ich mir, kann ja ChatGPT helfen, meinen Hautausschlag besser zu verstehen und zu behandeln.
Ich habe seit längerem Probleme mit Hautausschlag. Kannst du mir bei der Diagnose helfen?
Es tut mir leid zu hören, dass du damit zu kämpfen hast. Ich kann dir natürlich gerne einige allgemeine Hinweise geben, aber für eine genaue Diagnose wäre es am besten, einen Dermatologen aufzusuchen.
Da sitze ich also mit meinem Handy quasi in der Sprechstunde beim Algorithmus. Und so absurd das klingt, ich freue mich, dass sich ChatGPT Zeit für mich nimmt und viele Fragen stellt.
Seit wann genau hast du denn diesen Hautausschlag bemerkt?
Oh, im Grunde seit Jahrzehnten, aber in den letzten 2-3 Jahren ist es schon schlimmer geworden.
Verstehe, das klingt wirklich lästig. Dann würde ich als nächstes gerne wissen, ob der Ausschlag eher an bestimmten Körperstellen auftritt oder ob er überall auftritt.
Viele dieser Fragen habe ich noch nie von einem Hautarzt gehört. Es geht um meine Kindheit, Allergien meiner Eltern und vieles mehr. Ich erzähle also detailliert von meinen Problemen und am Ende fasst ChatGPT die Lage so zusammen.
Deine Beschreibung, juckende Haut, entzündete Stellen, Verschlechterung durch Stress, Wolle und Kälte, passt am ehesten zu einer chronischen Neurodermitis oder einem ähnlichen atopischen Ekzem.
Und dann gibt mir die KI reihenweise Ratschläge, wie ich den Ausschlag und den Juckreiz lindern kann. Nicht so heiß duschen, rückfettende Cremes verwenden. Sie empfiehlt mir sogar konkrete Produkte. Ich erfahre, dass meine Hautprobleme wahrscheinlich nie ganz verschwinden werden, dass ich sie aber mit den richtigen Maßnahmen gut unter Kontrolle bekommen kann. Bleibt nur die Frage, stimmt das denn so? Oder hat sich die KI hier etwas zusammenfantasiert, wie sie das ja mitunter tut? Ich will jemanden fragen, der das beurteilen kann und wende mich an Daniela Hartmann. Sie ist Professorin und Chefärztin für Dermatologie in München und überprüft für mich die Aussagen von ChatGPT.
Nachdem ich mir das durchgelesen habe, was die ChatGPT alles empfohlen hat, muss ich ehrlich sagen, dass es sehr gute und strukturierte Vorgehensweise war und dass die Fragen auch Sinn gemacht haben. Die Antworten waren auch vorsichtig, deswegen das hat mich schon sehr beruhigt.
ChatGPT hat mich also tatsächlich gut beraten und die richtige Diagnose gestellt. Allerdings, sagt die Ärztin, mein Hautausschlag war für die KI auch kein richtiger Härtetest.
Es war ein relativ einfacher dermatologischer Beispiel, das muss man aber dazu sagen. Also eine häufige Erkrankung und dazu gibt es schon viel im Internet, wo man nachlesen kann. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass deswegen die KI aus meiner Sicht sehr guten Ergebnis geleistet hat.
Es gibt inzwischen auch wissenschaftliche Studien, die die diagnostischen Fähigkeiten von ChatGPT überprüft haben. Und da ist die KI auch mit kniffligen Fällen sehr gut zurechtgekommen. Daniela Hartmann sagt allerdings, Vorsicht, das kann nur klappen, wenn die Symptome auch richtig beschrieben werden.
Das Problem nämlich ist, dass häufig die Terminologie, die der Patient verwendet, stimmt nicht überein mit der richtigen Definition. Deshalb kann sein, dass die KI hier denkt, ach so, der Patient beschreibt es so und so und dann stimmt es sicherlich auch.
Also blind auf die Diagnose von ChatGPT oder ähnlichen Systemen zu vertrauen, ist keine gute Idee. Allein schon, weil so eine KI ja ihre Infos aus dem Internet bezieht und da steht eben auch viel Unsinn drin. Was wir also bräuchten, sind doch Systeme mit den Fähigkeiten von ChatGPT und Co., die aber speziell darauf trainiert werden, nur wissenschaftlich gesicherte Informationen zu verwenden. Und an genau solchen Systemen wird bereits intensiv gearbeitet. Von IT-Giganten wie Google, aber auch von kleinen Start-ups wie zum Beispiel der deutschen Firma Professor Valmet. Deren App verwendet eines der großen KI-Chat-Systeme, beschränkt dessen Zugriff aber auf medizinische Fachinformationen. Die App ist die erste ihrer Art, die als Medizinprodukt offiziell zugelassen wurde, und sie ist dafür gemacht, dass sich Ärzte und Ärztinnen schnell informieren können.
Wir glauben nicht, und das ist auch das Feedback, was wir bekommen, dass es möglich ist, beispielsweise einem Hausarzt, einem Niedergelassenen, ständig die aktuellsten Leitlinien in allen Fachbereichen zu kennen.
Das sagt mir Vera Rödel, die Gründerin des Startups.
Ein Beispiel: Onkologie und Neurologie. Täglich werden neue Medikamente zugelassen. Das ist einem Arzt nicht möglich, dass er all dieses Wissen immer on spot vereint.
Die KI kann genau das. Die App hat Zugriff auf 2,5 Millionen Dokumente mit gesicherten medizinischen Informationen und kann einem Arzt in natürlicher Sprache jede noch so spezielle Frage beantworten. Angenommen, zum Beispiel eine Patientin mit Multipler Sklerose möchte schwanger werden und weiß nicht, ob sich das mit dem Medikament verträgt, das sie einnimmt. Wenn der Arzt das nicht zufällig selbst weiß, muss er derzeit Datenbanken wälzen oder auch eine Kollegin fragen, die sich auskennt. Im KI-Zeitalter fragt er einfach die App. Das ist praktisch, geht schneller und hat noch einen weiteren Effekt.
Neben der Qualität, die mir sehr wichtig ist hervorzuheben, muss man ehrlich sagen, es geht natürlich um Geld, um Zeit damit. Und wir haben schon ganz am Anfang eine Studie gemacht, natürlich eine kleine mit reichlich 100 Ärzten, wo wir feststellen konnten, dass 75% der Zeit gespart wird. Die Gespräche, die mit fachlichen Kollegen, das Rückversichern, aber auch die Recherche in den althergebrachten Tools oder Fachverlagen ist damit obsolet.
Schon klar, es geht auch ums Geld beim Einsatz von KI in der Medizin. Nicht nur darum, dass Patienten und Patientinnen besser versorgt werden. Aber warum auch nicht? Am Ende könnte ein Gewinn für alle herausspringen. Wir bekommen dank KI schnellere und zuverlässigere Diagnosen. Und weil der Arzt oder die Ärztin dafür nicht mehr so viel Zeit braucht, sinken die Behandlungskosten und das Gesundheitssystem wird entlastet, der Anstieg der Kassenbeiträge gebremst. Andererseits, wenn KI-Systeme so gut darin sind, Diagnosen zu stellen, ist es dann nicht nur eine Frage der Zeit, bis sie Ärzte zumindest teilweise ersetzen? Werde ich also irgendwann in die Sprechstunde kommen und überhaupt keine Ärztin mehr sehen, weil ich zum Beispiel als Routinefall eingestuft werde, den auch die KI übernehmen kann?
Es geht hier natürlich um Vertrauen. Jeder wünscht sich ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient.
Das sagt Saskia Nagel. Sie ist Professorin für Ethik an der Universität Aachen und beschäftigt sich seit langem mit ethischen Fragen rund um den Einsatz von KI. Und sie glaubt, die Sprechstunde beim Algorithmus wird höchstens teilweise Realität.
So ein Szenario, dass ich in eine Arztpraxis komme und da ist gar kein Arzt mehr, sehe ich nicht ganz bald, aber es wird wahrscheinlich wirklich mehr und mehr Mischformen geben. Also, dass zum Beispiel Vorgespräche für eine OP werden einfach schon mal sozusagen digital geführt. Da werden die Anamnesebögen werden über KI ausgewertet. Und da wird geguckt, okay, was brauchen wir jetzt zum Beispiel präoperativ? Dass da jetzt gar kein Arzt-Patienten-Gespräch stattfindet. Dann kann man sagen, dann kann man sich als Patientin wünschen, dass dann für die kritischeren Fragen oder die schwierigeren oder sensibleren, dass dafür dann der Arzt oder die Ärztin Zeit hat.
Dass KI den Medizinbetrieb gewaltig verändert, daran hat Saskia Nagel keinen Zweifel. Und wenn man es richtig macht, sagt sie, dann kann unsere Gesundheitsversorgung dadurch auch tatsächlich besser werden. Allerdings gäbe es auch noch viele Fragen zu beantworten, die bislang nicht geklärt sind. Wer zum Beispiel trägt die Verantwortung, wenn die KI eine falsche Diagnose stellt? Oder auch, was müssen Ärzte und Ärztinnen in Zukunft eigentlich noch können?
Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Ärzte sich mehr und mehr verlassen auf diese Systeme und dann die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten entweder verlieren und abbauen, wenn sie sie vorher schon hatten, oder bei jüngeren Ärztinnen und Ärzten gar nicht erst aufbauen. Das heißt, wir nennen das De-Skilling, also die Skills, die Fertigkeiten, Fähigkeiten gehen verloren. Und da müssen wir überlegen, wie gehen wir damit um?
Wie gut müssen Radiologen in Zukunft noch selbst Knochenbrüche erkennen können? Wie gut müssen Pathologinnen Tumore identifizieren können? Die Fragen werden bereits diskutiert, sagt die Ethikprofessorin Saskia Nagel. Denn auch wenn jetzt noch viele davon reden, dass die KI in der Diagnose nur eine zweite Meinung abgeben soll, dass sie eine zusätzliche Kontrollinstanz ist, die Entwicklung wird weitergehen. Und dann wird man sich fragen, wo noch die menschliche Expertise und Erfahrung gebraucht wird und wo wir auf die KI vertrauen können. Für uns Patienten und Patientinnen muss das nicht schlecht sein. Nach all dem, was ich gesehen, gehört und selbst erlebt habe, würde ich sogar sagen, KI ist eine große Chance, dass Krankheiten künftig besser erkannt und damit auch fachgerechter behandelt werden. Was am Ende bedeutet, dass wir länger und gesünder leben. So, und bevor ich jetzt in den Drogeriemarkt gehe und mir die Fettcreme hole, die ChatGPT mir empfohlen hat, möchte ich euch noch was empfehlen, nämlich den KI-Podcast. Wenn ihr generell auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich in Sachen künstliche Intelligenz so tut und wie sie die unterschiedlichsten Lebensbereiche durchdringt, dann sind die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub für euch da. Den KI-Podcast gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da findet ihr auch alle Folgen von IQ, Wissenschaft und Forschung. Von mir zum Beispiel eine mit dem Titel Professor Algorithmus. So revolutioniert künstliche Intelligenz die Forschung. Ich bin Oliver Buschek und sage danke fürs Zuhören.